Herzlich willkommen zum SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Es freut mich wieder, dass du mit dabei bist und eingeschaltet hast und heute ist der liebe Raoul Christian bei uns. Herzlich willkommen, Raoul, schön, dass du da bist. Raoul, du warst lange Zeit Geschäftsführer mehrerer Geschäftsstellen in Österreich eines Automobilherstellers und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was so die Stärken und Schwächen auf Konzernebene sind, in der du eben tätig warst als Geschäftsführer hier in Österreich. Ja, es war natürlich ein internationales Unternehmen und sicher sehr, sehr spannend, sich da diese Einblicke mit dir anzusehen, die du mitnehmen durftest. Du selbst bist aber jetzt auf dem Weg auch in die Selbstständigkeit, hat eben seine Gründe und die werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Freut mich, dass du eben da bist.
Genau. Danke vielmals für die Einladung. Danke für die Möglichkeit, auch hier sprechen zu dürfen und meine Story erzählen zu können.
Ja, sehr gut. Dann steigen wir mitten gleich an in die erste Frage.
Gerne.
Und zwar würde mich mal interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen, in diese Funktion, in diese Tätigkeit zu rutschen? Ja, weißt du ein bisschen deinen Werdegang? Wer bist du eben, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann, was deine Person betrifft?
Danke. Ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich versuche es kurz und bündig zusammenzufassen. Ich habe eine Karriere als Kfz-Techniker gestartet, bin da zum Maschinenbau gekommen und immer wieder im Automobil- und Maschinenbaubereich geblieben, habe dann internationale Erfahrungen genießen dürfen, wurde dann zu Kunden gesendet, um Reparaturen durchzuführen, Installationen durchzuführen von großen Maschinen, habe da sehr, sehr engen Kundenkontakt direkt gehabt, habe sehr viel internationale Erfahrungen mitnehmen können, habe da auch kulturelle Unterschiede gemerkt, wie das auch im Business einen Einfluss haben kann. Einfach Missverständnisse, weil die Kulturen anders, die Räder anders drehen, wie man so in Österreich vielleicht sagen würde. Und habe da eine Zeit lang in Brasilien und in Saudi-Arabien verbracht. In Saudi-Arabien habe ich sogar 7 Jahre lang gelebt. Dort eine Serviceorganisation aufbauen dürfen, weil mir einfach das Vertrauen geschenkt worden ist, dass mehr in mir drinnen steckt, als jetzt nur der die Fahrzeuge repariert oder sie schult. Diese Chance habe ich genutzt und habe da einen großen Karrieresprung gemacht nach oben, habe dann meinen MBA auch nachgemacht online. In Saudi-Arabien ist das recht leicht, weil da ist mit Abendaktivitäten eher wenig oder halt nur beim Essen. Da gibt es halt Alkoholeinschränkungen ganz stark und auch so das Kulturleben, wie es wir hier leben, ist da nicht so, also mit Abendaktivitäten. Und damals habe ich dann meinen Online-MBA nachgemacht. Das Projekt war dann abgeschlossen, die Serviceorganisation aufzubauen. Bin dann wieder zurückgekommen nach Österreich und da eben habe dann Fuß gefasst in Wien. Bin dann 2017 nach Wien hergekommen. Ich bin eigentlich aus Oberösterreich. Bin da aufgewachsen, habe dort meine Lehre gemacht, habe da auch meine Freunde und teilweise noch meine Familie dort. Und 2017 dann habe ich mich verliebt. Bin dann hergekommen nach Wien, weil es für mich eigentlich irrelevant war, wo ich jetzt mein eigener Standpunkt war. Und habe dann hier eben diese Position, die du angesprochen hast, auch angenommen, habe dann hier den Serviceleiter und den gewerblichen Geschäftsführer gestellt, war für 2 Servicestandorte selbst verantwortlich und die anderen Standorte hatte ich als Matrixorganisation, wenn man so will, mitzuleiten. Da hat sich bei mir sehr viel ergeben, sehr viel Erkenntnis. Ich habe gemerkt, wie dynamisch es sein kann als Geschäftsführer. Ich habe gemerkt, wie viel Verantwortung auf einen lastet. Die Verantwortung dem Staat gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber, habe ich ganz stark spüren können, aber auch den Kunden gegenüber. Und da war so mein Punkt auch, wo ich gemerkt habe, das ist ein großes Unternehmen, ein Konzern, international groß aufgestellt. Und es gehen, die Energien der Mitarbeiter gehen unter. in den internen Prozessen, in den internen politischen Machtkämpfen, würde ich jetzt fast so nennen. Und das kommt beim Kunden nicht an. Kunden sind dadurch nicht zufrieden, Mitarbeiter sind auch nicht zufrieden und irgendwo gehen aber die Energien hin. Und mein Empfinden ist es so, dass die Energien leider sehr oft verloren gehen in Reporting, in Dinge, die jetzt ein Kfz-Techniker nicht unbedingt machen will, sich mit Sachen auseinandersetzen, die einfach langweilig sind. Ja, einen Bericht zu schreiben, irgendwas zu reporten, das ist einfach nicht für den Kfz-Techniker interessant. Der Kfz-Techniker will ein Auto reparieren. Und am besten wäre, wenn man natürlich auch das Ergebnis sieht. Das Auto repariert, das funktioniert wieder, der Kunde ist happy, dann ist auch der Kfz-Techniker zufrieden. Jetzt, wenn das ein großes Unternehmen ist und wenn das ein Konzern schon ist, dann kommt das eigentlich nicht mehr an, weil sehr viel davon einfach verloren geht.
Ja, sehr, sehr interessant. Jetzt sind wir wirklich mittendrin in dem Thema, ja, um was wir uns heute anschauen wollen. Was sind denn genau diese Themen? Weil du hast es angesprochen, es geht um diese internen Prozesse, die vor allem auf Konzernebene, C-Level eben, wo es gewisse Vorgaben vielleicht gibt, die du dich dann eben halten durftest. Was waren diese Vorgaben und welchen Einfluss hatte es eben konkret auf Kunden bzw. Mitarbeiter?
Also Vorgaben, Englisch KPIs, Key Performance Indicators ist ein Thema, gerade bei großen Konzernen. Und mein Empfinden ist es, dass die KPIs nicht immer darauf abgestimmt sind, auch den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Es wirkt zwar oft so, weil das auch die Kommunikation nach außen ist von den großen Unternehmen, aber man merkt dann schon, dass sehr viel in die Richtung geht, dass einfach C-Level oder Top-Management zufrieden ist. Glaubt, das Unternehmen läuft einwandfrei, es funktioniert alles gut, wir können nach außen hin auch das schön zeigen und uns gut präsentieren. Das ist natürlich auch das Ziel der Organisation. Und das sind schon einschränkende Maßnahmen, sehe ich, weil es mich in meiner Tätigkeit eingeschränkt hat, weil das ein Fokus sein musste. Das war die Erwartung. Ich musste mich darauf fokussieren, ob ich will oder nicht. Ob ich jetzt lokal als Direktor mit den Kunden und mit den Mitarbeitern in Kontakt bin, das einschätzen kann oder nicht, oder wie ich das einschätze, war da irrelevant. Also es war nicht wichtig, ob ich direkt vor Ort sage, das ist nicht die richtige Entscheidung, wir müssen uns woanders hin fokussieren, sondern es machen alle so, auf der ganzen Welt so. Wir sind ein großer Konzern, wir sind ein großes Unternehmen und da kann nicht auf Individuelles eingegangen werden oder nicht so intensiv, so gut, wie es eigentlich Sinn machen würde. Und das ist definitiv ein Punkt, der mich zur Frustration gebracht hat, wo ich gesagt habe, das will ich so nicht mehr. Ich will eigentlich etwas gut machen, etwas richtig machen und ich will auch, dass das ankommt und gesehen wird.
Was wäre das jetzt gewesen in deinem bisherigen Job, wenn du gesagt hättest, du könntest jetzt so agieren, wie du es für richtig finden würdest? Was hättest du vielleicht anders gemacht als das, was aus dem Konzern heraus vorgegeben war oder wie da die Richtungsweisung war?
Wir hatten vor ein paar Jahren, wie die Pandemie begonnen hat, hat es starke Einschränkungen gegeben, was natürlich die Beweglichkeit betrifft und auch Kunden, die zu uns gekommen sind, hatten wir kontaktiert gehabt, ob sie sich sicher fühlen, ob sie mit unseren Maßnahmen, die wir gesetzt haben, dass wir eine kontaktlose Übergabe des Fahrzeugs machen, zur Annahme, aber auch zur Zurückgabe, hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass die Kunden kein Problem damit haben, sondern ihre Termine aufrechterhalten wollen. Auch mit den Mitarbeitern habe ich eine Lösung gefunden, wo es für alle sicher fühlt, also alle sich sicher fühlen, in die Arbeit zu kommen, getestet wird. Einfach, dass man weiß, man kann in die Arbeit kommen, es ist wenig Risiko da, also das Risiko ist so gut wie möglich eingeschränkt. Sie wollen auch was arbeiten und ich hatte damals einen sehr großen Backlog, also viel Aufträge, die dazu geführt haben, dass meine Kunden lange warten haben müssen auf ihren Termin. Das ist natürlich frustrierend, speziell wenn man jetzt lokal auf einen langen Termin warten muss, weil einfach Termine nicht verfügbar sind für die nächsten 2 Monate. Das wollte ich abarbeiten. In einer ruhigen Zeit, wo Lockdowns waren, wo jetzt viele Leute zu Hause waren. Und in der Zeit wollte ich das abarbeiten. Und die Konzernstruktur hat es aber nicht zugelassen, genau was ich vorher gemeint habe mit der Individualität, weil es wurden alle Betriebe in Kurzarbeit gesendet. Und ich habe mich da fügen müssen. Ich habe mich vehement dagegen gewehrt, weil ich versucht habe, mit Händen und Füßen zu argumentieren, warum das jetzt gerade nicht Sinn macht und dass der Hintergrund davon, warum wir das machen, nicht den Kunden in den Vordergrund stellt. Wenn den Kunden in den Vordergrund stellen, so hätte ich es angenommen, ist das Richtige, das zu tun, was richtig ist, und zwar die Aufträge abarbeiten, um danach wieder, wenn wir die Lockdowns wieder geöffnet haben, wenn es wieder normal zugeht, dann wieder einen ganz normalen Arbeitsablauf haben und nicht dauernd im Backlog zu sein, nicht dauernd zu empfinden, die Zahlen sind rot, bei uns dauert alles so lange, die Kunden kommen schon mit Beschwerden rein. Und das ist eben genau das, wo ich sage, ich hatte damals lokal nicht die Möglichkeit, das zu machen, was richtig ist oder was richtig gewesen wäre, und wurde da eben durch diese Konzernstruktur zur Fügung gedrückt. Und das war auch bei mir dann der Sprung in den Punkt, wo ich gesagt habe, ich will so nicht mehr. Auch wenn ich in Konzernen groß geworden bin und eine Karriereleiter hochgestiegen bin, bin ich sehr froh darüber, bin ich sehr dankbar darüber. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt und extrem viel aus dem Kundendienst mitgenommen als Erfahrung, dass ich jetzt da noch einsetzen kann. Und habe gesagt, jetzt muss ich was ändern. Ich will meine Energien so einsetzen können, dass sie auch wirklich beim Kunden ankommen. Ich will meine Erfahrung auch so einsetzen, dass sie beim Kunden ankommen und da einen wirklichen Impact leisten.
Warum denkst du oder was glaubst du, warum diese Entscheidung vom Management aus der Konzernebene so ausgefallen ist oder warum auch diese Richtung da war, es anders zu machen, als jetzt da eben so kundenorientiert, wie es du eben gesehen hast, oder es ist letztendlich ja auch vielleicht unternehmensorientiert. Ja. Was waren so die Beweggründe? Was denkst du aus dieser Ebene heraus? Beziehungsweise auch jetzt nicht nur in diesem speziellen Beispiel, sondern generell, ja, was denkst du, geht in Köpfen vor von Top-Managern aus den Konzernen, ja, warum manche Dinge so entschieden werden, wie sie entschieden werden? Oder wo siehst du da eben ja vielleicht auch positive Aspekte vielleicht, ja, die darin liegen, ja, warum das eben so delegiert wird oder warum dann eben die Kommunikation so ausfällt.
Ich glaube, dass grundsätzlich immer versucht wird, den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Aber es gelingt nicht immer. Und ich glaube, dass Zeit definitiv ein Faktor war, jetzt nicht nur bei diesem einen Beispiel, aber mehrere Beispiele, die jetzt so große Entscheidungen getroffen haben, wo jetzt bereichsübergreifend das einen Effekt gehabt hat. Und da glaube ich einfach, dass die Zeit nicht ausreicht, um eine Entscheidung treffen zu können, die richtig ist, weil man nicht die nötigen Schritte setzt, sprich mit jedem einzelnen Individuum zu sprechen, das lokale Problem zu verstehen und dann auch richtig angreifen zu können, sondern der Zeitdruck ist da, eine Entscheidung muss her, sie wird erwartet. Teilweise Aktionäre, die im Hintergrund stehen, erwarten etwas, diese Quartalszahlen zu liefern. Also Zeit ist definitiv immer ein Faktor. Und das Reporten nach außen, man wird von außen gesehen. Kunden haben Interesse am Unternehmen, die wollen sehen, wie reagiert das Unternehmen, was macht das Unternehmen. Und demnach ist Zeit definitiv der wichtigste Faktor da, warum, glaube ich, falsche Entscheidungen oft getroffen werden, weil eine schnelle Entscheidung daher muss. Es muss nicht immer die richtige sein, sondern es muss eine schnelle sein.
Ja, guter Aspekt, ja. Was macht es mit dir, mit dem Wissen eben, dass diese Entscheidung jetzt so getroffen worden ist? Ja, du hast es schon erzählt, ja, du konntest dann so nicht mehr weitermachen, ja, das ist klar, ja. Aber was ist das, was du einbringst, jetzt, wenn du auf dein Business blickst, welches du quasi vorhast zu gründen, ja? Welchen Einfluss nimmt es aus diesen Erfahrungen heraus, die du mitgenommen hast für dein eigenes Business?
Ja, ich habe ja selber meinen Leidensweg durcherleben müssen durch die Geschichte, die ich auch erzählt habe, was mir so passiert ist und wo ich gemerkt habe, ich habe sehr viel Effort und sehr viel Energie hineingesteckt, die da meinem Kunden nicht angekommen ist. Und das war für mich immer sehr frustrierend. Ich habe da auch meine Kunden gemerkt, die das auch gemerkt haben, die natürlich auch ganz offen geredet haben mit mir und gefragt haben, warum geht das nicht besser? Und ich habe ganz offen auch gesprochen und die waren auch frustriert. weil irgendwie das Unternehmen es nicht schafft, den Mehrwert, der geschaffen wird, anzukommen, weil dass er beim Kunden ankommt. Mitarbeiter haben auch sehr viel darunter gelitten, weil ich gemerkt habe, ihre Erwartungen werden nicht getroffen. Auch beim Einstellung, ich habe sehr viele Vorstellungsgespräche auch miterlebt auf beiden Seiten, also mich selber natürlich vorgestellt, aber auch Vorstellungen gehabt, wo sich bei mir Mitarbeiter beworben haben, und habe da auch schon gemerkt, dass die Erwartung sehr oft eine ganz andere ist, als dann wirklich das tagtägliche Arbeiten dann im Unternehmen ist. Und das werde ich auf jeden Fall mit einbringen im Aufbau meiner Marketingagentur. Ich will genau denen helfen, die diesen Sprung in die Selbstständigkeit schon gemacht haben oder dabei sind, will genau denen helfen, dass sie genau diesen Link zum Kunden auch schaffen. Wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, ein Friseur hat sich nicht unbedingt mit Marketing auseinandergesetzt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil einfach das Expertentum im Haare schneiden ist oder beim Rasieren. Und denen will ich aber helfen, weil ich einfach glaube, dass sie motiviert sind, einen Mehrwert liefern können, den auch bieten können. Und was ich jetzt so gelernt habe in meiner Aufbauphase der Marketingagentur, dass sehr viele von den kleinen Unternehmen leider nach einem Jahr nicht mehr existieren. Ich glaube aber nicht, dass sie alle schlechte Produkte haben oder eine schlechte Dienstleistung. Ich glaube einfach nur, dass sie es nicht schaffen, eine Sichtbarkeit herzustellen zwischen ihrem Mehrwert und den Kunden, die das eigentlich brauchen. Und da kann ich mich einbringen. Da will ich helfen, da will ich verstehen, was ist genau das Ziel von dem Unternehmer, was genau ist die Positionierung und wie kann ich mich einbringen, dass wir gemeinsam eine Sichtbarkeit herstellen und dadurch leichter zum Erfolg kommen.
Ja, glaubst du, kann man jeden Kunden zufriedenstellen? Und was machst du dann, wenn du sagst, ja, du hast jetzt einen Kunden, selbst auch, ja, den stellst du selbst nicht zufrieden. Wie würdest du damit gehen oder was würdest du dann anders machen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass man jeden Kunden zufriedenstellen kann und auch muss. Das Gute an der Selbstständigkeit oder am Unternehmertum, wenn man ein gutes Standing schon hat, dass man sich die Kunden irgendwann mal auch aussuchen kann und bewusst mit schwierigeren Kunden nicht mehr umgehen will, wenn gewisse Sachen nicht verstanden werden oder auch der Mehrwert, den zum Beispiel ein Marketing zu bieten kann, an einem Unternehmen nicht ankommt, dann muss man diesen Kunden nicht unbedingt zufriedenstellen. Und es ist auch ganz okay zu sagen, nein, wir können nicht miteinander arbeiten. Ich finde es sehr wichtig, dass man selbst als Unternehmer entscheidet, was genau, wo will ich mich positionieren, mit wem will ich mich beschäftigen, was für einen Mehrwert will ich liefern, und demnach sich die Kunden dann aussucht. Wenn ein Kunde nicht zufrieden ist, was ich immer versucht habe, ist, so gut wie möglich transparent zu bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt für mich, transparent zu bleiben, weil ich glaube, wir haben alle versuchen das Beste und oft geht mal was schief und Fehler zu machen ist ganz okay, finde ich sogar gut, weil man entwickelt sich weiter, und auch zu den Fehlern zu stehen. Dann auch einen Kunden sagen zu können, ja, das ist genau der Punkt, wo ich was nicht richtig gemacht habe, wenn der Kunde dann immer noch nicht zufrieden ist und es einfach nicht funktioniert, ist ganz okay. Kann auch sein, dass mal eine Beziehung nicht funktioniert, nicht weiterhin bestehen bleibt. Mein Ziel wird es immer sein, es natürlich von Anfang an so durchzudenken, dass man gar nicht mal dorthin kommt, dass ein Kunde unzufrieden ist, weil ich mich selbst schon so gut positioniert habe und so gut den Prozess durchdacht habe, dass eigentlich immer der Kunde im Vordergrund steht und dass auch immer der Mehrwert sichtbar ist.
Das hast du vorhin erwähnt, dass du schon früher eben in deiner Rolle eben sehr viele Gespräche auch geführt hast mit potenziellen Mitarbeitern, mit Erwartungshaltungen, die oft nicht ganz einhergehen mit dem, was dann in der Realität da ist. Mhm. Wenn du jetzt aber auch auf das blickst, wenn du dein eigenes Business hast, ja, und Kunden haben ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, besonders im Marketing, ja, was für eine Erwartung denkst du, haben sie, beziehungsweise was ist die Erwartung, die du füllen würdest?
Ich glaube, das ist ein eher schwierig zu beantworten, weil die Erwartung der Kunden so individuell ist. Mein Bereich wird sein hauptsächlich Online-Marketing. Das heißt, ich werde eine Dienstleistung anbieten, die nicht greifbar ist und sehr viel im Kopf passiert. Man muss es verstehen können, was ich anbiete. Und ich glaube, dadurch, dass es ist zwar jetzt kein ganz neues Thema, Online-Marketing, aber es ist trotzdem noch sehr jung und ich merke einfach, dass die Awareness nicht da ist, also das Bewusstsein nicht da ist bei jedem Unternehmen oder zumindest mit denen ich gesprochen habe, wie wichtig das es eigentlich ist, Online-Marketing zu betreiben, wie wichtig das es ist, sich gut zu positionieren. Und das ist eines meiner USPs, wenn man so will, dass ich genau auf den Kunden eingehen kann und ihn dort abholen kann. Ich sage, okay, ich gehe auf dein Verständnis ein und versuche dir dann aus der Marketingsprache das so zu vermitteln, dass du es auch verstehst. Das wird immer mein Ziel sein, so gut wie möglich zu verstehen, was funktioniert, die Erwartungen richtig setzen von Anfang an, weil ich glaube, da kann man sehr viel falsch machen, eben Versprechen abzugeben, die man nicht halten kann, die auch nicht realistisch sind. Das will ich nicht machen, das werde ich auch nicht machen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie können wir aber dann den Mehrwert kommunizieren? Gut, wie kommt es dann rüber? Wie ist es dann wirklich transparent und klar, was der Kunde sich erwarten kann? Mhm. Ja, das ist die Frage, die sich wir natürlich in der Marketingagentur stellen müssen. Wie können wir unsere Kunden gut informieren? Ja, Blogs, Podcasts, sehr gut. Einfach eine Awareness schaffen. Warum ist es wichtig, Marketing zu betreiben? Was genau ist zu machen? Wie kann man sich helfen? Was kann man lernen? Der Podcast gefällt mir sehr gut. Ich habe sehr viel dazugelernt, Neues auch für mich. Ich glaube, wichtig ist es, Aufklärungsarbeit, sehr viel Aufklärungsarbeit zu betreiben, die Kunden gut zu informieren und demnach einfach eine richtige Erwartung zu setzen.
Jetzt haben ja Konzerne natürlich ganz andere Mittel und Ressourcen als jetzt jemand, der eben vielleicht seinen Friseurbetrieb hat, ja, oder eine Personal Brand gerade aufbauen möchte. Was ist das, was du lernen durftest durch Konzerne, durch diese Mittel und Möglichkeiten, dass du das quasi jetzt bei deinen Kunden einsetzen kannst? Also was ist das, was du sagst, das kann man sich auf jeden Fall abschauen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, das einzubringen, auch wenn man klein ist. Genau, was sind da so deine Erfahrungswerte oder was würdest du sagen, ist das Gute am Schlechten vielleicht manchmal auch?
Ja, eben das, genau diese Stärke der Größe, die finanziellen Mittel zu haben, das ist ein riesiger Vorteil, wo ich einfach gemerkt habe, das können große Konzerne, große Unternehmen viel einfacher bewältigen, schnell. Und da wird es jetzt wichtig zu sein für mich, den Kleinen, nicht finanziell so starken, das so zu vermitteln, dass sie es auch verstehen. Weil natürlich ist ein Risiko zu tragen, gerade die Kleinen, die jetzt viel Geld in die Hand nehmen müssen, wenn es in die Tausende geht, die haben einfach, das kann sein, dass es die Existenz bedeutet oder eben nicht. Und wenn sie da die falsche Entscheidung treffen und das Geld, sage ich mal, beim Fenster rauswerfen für das Falsche, dann ja, ist das natürlich sehr risikoreich. Und das ist genau das, was ich mitnehmen kann, wo ich sagen kann, okay, ja, man sieht es an den Großen auch, wenn man sich richtig positioniert, wenn man richtig Geld in die Hand nimmt, auch um das Richtige zu tun und sich zu vermarkten, dann funktioniert es auch. Und da kann ich mich einbringen, eben das gut zu kommunizieren und das an den Mann zu bringen.
Ja, ich möchte noch ein Zitat aufgreifen, was ich zuletzt wieder gelesen habe. Man kennt es, es kommt von Henry Ford und ich möchte auch gleich betonen, wir haben von Automobilherstellern gesprochen und es betrifft aber nicht diese Marke, das wollen wir da gleich mal ausschließen. Ja. Aber er hat gesagt, wenn du mich gefragt hättest, was die Kunden möchten, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, eben den Kunden zu verstehen. Und wie sehr denkst du gerade bei kleineren Unternehmen, lassen sie sich auf das ein, was du ihnen vorschlägst, wo sie selbst noch gar nicht oft wissen, was sie wirklich brauchen und benötigen, aber eben diese Herausforderung haben mit den Ressourcen und den Möglichkeiten?
Ich habe aus meiner Erfahrung im Kundendienst, habe ich eines ganz stark immer wieder lernen dürfen, dass es nicht unbedingt im Vordergrund steht, das Fulfillment, sondern also wenn eine Aufgabe oder ein Auftrag erledigt wird, dass es zu 100% erledigt ist, das ist nicht immer im Vordergrund, sondern sehr oft ist einfach das Vertrauen da. Der Kunde braucht einfach das Vertrauen zu wissen, wenn ich bei der Anna anrufe, dann passt das. Oder wenn ich beim Raul anrufe, der kümmert sich darum. Ob es jetzt heute oder morgen ist, ist nicht ganz so wichtig, als einfach nur zu wissen, der Person kann ich vertrauen, die kümmert sich darum. Und ich glaube, das ist auch das, was eine Marketingagentur wertvoll macht, wenn man dann einem Betrieb, einem Unternehmen das Vertrauen geben kann und das Vertrauen eines Unternehmens genießen kann, sich da auf einen Bereich einzulassen, der eben Kosten verursacht, aber auch ein Risiko sein kann und einen begleitenden Prozess durchmacht mit den Kunden. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das habe ich immer wieder lernen dürfen, eben, dass das viel wichtiger ist jetzt als das Fulfillment, einfach zu wissen, da habe ich jemanden, der Person kann ich vertrauen, die gibt mir Transparenz, die begleitet mich da durch, ich fühle mich einfach sicher.
Ich möchte noch einmal die Brücke rüberschlagen zu der Konzernebene. Wie schafft es ein Konzern, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und dann auch zu behalten, gerade wenn es eben so Herausforderungen gibt, wie du sie schon eben auch erwähnt hast? Ja, ich glaube, das wäre noch recht interessant, diese Seite auch nochmal zu betrachten, ja, und wie sehr auch das Marketing hier eine Rolle spielt.
Ich glaube, Marketing ist da der wichtigste Faktor, denn ein Unternehmen mit einer gewissen Größe hat natürlich auch ein Branding schon und eine gewisse Bekanntheit. Und oft ist es der Firmenname oder irgendwas, was mit der Firma assoziiert und die Erfahrungen der anderen, weil sie positive Erfahrungen damit machen. Weil wenn man natürlich jetzt sieht, es läuft ja mit einem Prada-T-Shirt herum, geht man wahrscheinlich davon aus, dass die Person auch dieses T-Shirt mag und das auch kauft. Und wir verhalten uns ja auch so, dass wir von anderen abschauen und das, was bei den anderen funktioniert, machen wir dann auch oder glauben, dass das dann passt. Und demnach glaube ich, dass das die Bekanntheit und der Name, das Branding sehr oft eine Rolle spielt schon. Die Wahrheit dann leider nicht mehr immer so ist, dass es auch so ist. Sogar wenn ein Unternehmen mal von klein auf gestartet hat, da noch sehr kundenorientiert war, da noch sehr direkt in der Kommunikation war und das auch stimmt, dann baut sich es auf, dann wächst es mit der Zeit und dann ist das aber nicht mehr so die Realität. Aber ich glaube, das schaffen sie ganz gut. Alte Erfahrungswerte, alte bestehende Testimonials auch und Sachen, die funktionieren, immer wieder zu kommunizieren und weiterhin übers Marketing halt ja zu kommunizieren. Und so, glaube ich, schaffen sie das, weil jetzt direkt um Neukunden alleine geht es nicht immer bei den Großen, sondern auch sehr viel diese zu behalten, die schon da sind und hoffentlich auch diese weiterhin die Message von der Firma zu verbreiten und mit Testimonials auch für das Unternehmen dann zu stehen.
Jetzt warst du eben in der Automobilhersteller Szene unterwegs, ja, kennst jetzt nicht nur wahrscheinlich deinen Betrieb, sondern andere wahrscheinlich hast auch was mitbekommen und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo es natürlich auch politische Interessen gibt, Elektromobilität eher zu unterstützen und wegzugehen vom Benziner, vom Diesel, was siehst du da für Herausforderungen für die Unternehmen in dieser Industrie, die noch auf uns oder auf diese Betriebe zukommen werden und was bedeutet das wiederum im Umkehrschluss für die Kommunikation nach außen, wenn es um das Vertrauen der Kunden geht, weil du es gerade gesagt hast, weil das ja auch ein sehr spannendes Thema ist, weil das Vertrauen in einen Benziner, in einen Diesel ist größtenteils eher da als noch in die Elektromobilität. Und ist das überhaupt realistisch, sich nur der Elektromobilität ja, hinzubewegen und zu sagen, nur der vertraue ich? Ist das, wir sind da gerade im Wandel. Mhm. Ich denke, es ist ein guter Punkt, hier noch vielleicht anzusetzen und über diese Themen hinaus, die wir schon gesprochen haben, kurz hier einen Einblick deinerseits, weil du hier die Erfahrungswerte hast.
Sehr gerne. Und ich glaube auch, dass du schon richtig erkannt hast mit der Fragestellung schon, ist das realistisch? Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass wir die ganze Welt umstellen auf Elektromobilität und Elektrofahrzeuge. Ich glaube, dass sich der Bereich einfinden wird, wo es mehr Sinn macht und wo es nicht so viel Sinn macht. Der Wandel ist auf jeden Fall da, der ist jetzt schon da und der ist ganz, ganz schnell. Der passiert wirklich schnell. Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, ist natürlich für jeden Betrieb, der mit Automobilen zu tun hat, das Personal zu schulen, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen, die natürlich anders sind als jetzt mit, ja schon, Fossil Fuels, wo auch Brennmaterial da ist, nur eine Batterie ist trotzdem ein ganz anderer Sicherheitsstandard, den man einhalten muss, ganz andere Gefahren da. Das heißt, es werden Herausforderungen auf die Betriebe zukommen mit Renovieren, Umbauen, spezielle Bereiche absichern, sich die Fluchtwege nochmal zu überlegen, also wirklich ganzheitliche Ansätze, wie man den Betrieb aufstellt und wie vorhin schon erwähnt, auch das Mitarbeiter, das Personal zu schulen. Und was, glaube ich, da ganz wichtig ist, ist Change Management zu betreiben, von oben was als Vision da ist, immer wieder zu kommunizieren, immer wieder die Mitarbeiter abzuholen, dass dieser Wandel, den wir durchmachen, gemeinsam, dass wir erstens im gleichen Boot sitzen, dass das auch gut durchdacht ist, dass es auch gut kommuniziert wird und dass auch an die Kunden rausgeht. Denn die Kunden könnten sich ja einfach nur denken, dass es funktioniert oder dass es passt oder dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Oder sie können das ja auch mitverfolgen, indem man einfach eine Online-Präsenz aufbaut und vielleicht auch Behind-the-Scenes Reels zeigt, ein kurzes Video, was gerade da am Entstehen ist. Wir haben unser Unternehmen umgebaut, wir haben uns auf die E-Mobilität eingelassen und haben das und das gemacht. Das sind Dinge, wo man auch den Kunden mehr ein Sicherheitsgefühl geben kann, dass der Wandel auch positiv ist und dadurch ein bisschen Angst wegnehmen kann.
Gute Aspekte noch. Ja, lieber Raoul, jetzt haben wir schon sehr viel über Konzerne, über dein eigenes Business und jetzt letztendlich auch über Automobilität gesprochen. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen über den Wissensschatz, den du auch in dir trägst. Und abschließend vielleicht noch, was war dein größtes Learning aus dieser Zeit, beziehungsweise was ist das die eine Sache, die du mitnimmst für die Zukunft, für dein Business?
Was ich als größtes Learning jetzt gehabt habe, ich fasse das zusammen in den letzten Jahr, seitdem ich entschieden habe, ich werde mich selbstständig machen und ich baue eine Marketingagentur auf, habe ich sehr viel genetzwerkt und habe sehr viel auch im Unternehmergründungsprogramm, wo ich drinnen bin, mit neuen Gründern zu tun gehabt. Und mein größtes Learning war da, es ist ein Verständnis da, dass Online-Marketing irgendwie gemacht werden muss. Aber es ist auch eine große Barriere da, eine Angst, eine Unsicherheit. Was genau muss ich machen? Muss ich mein Gesicht zeigen? Wie soll ich mich positionieren? Was funktioniert und was nicht? Also das sind so die Sachen, wo ich gemerkt habe, da ist eine Angst, eine Unsicherheit da. Obwohl schon die meisten akzeptiert haben, ich muss online was machen. Mhm. Und ich glaube, da kann ich am besten eingreifen und da die Angst wegnehmen, weil auch ich verstanden habe, Online-Marketing, was es für Vorteile für mich hat, wie ich mich vermarkten werde. Ich werde das genauso auch über die Online-Marketing-Tools machen, über Social Media. Und eben genau das war mein größtes Learning, dass einfach sehr viel Angst, Unsicherheit da ist und die können wir ihnen nehmen.
Perfekt. Dann sage ich danke, dass du da warst. Wir werden deine Kontaktdaten in den Shownotes natürlich dementsprechend verlinken. Ich glaube, es sind dann schon alle neugierig, wenn es dann soweit ist, dass du dein Business eröffnest. Und das kann man dann auf jeden Fall auch in den Shownotes dann nachlesen, sollte es jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt der Veröffentlichung dann noch nicht drinnen sein. Also ja, herzlichen Dank, dass du da warst, uns diese Einblicke gegeben hast. Und ich wünsche dir vor allem viel Erfolg für dein eigenes Business und für die Kunden, die du dann betreust.
Danke vielmals, danke für die Einladung und danke auch für euren Podcast. Ich finde das toll, was ihr macht.
Vielen Dank für das Feedback.
Sehr gerne.
Das war der SMAC Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.